Die verborgene Geschichte des 40. Verses, Nummer 28. Hesekiel Nummer 9.
Nach der Inspiration gilt, wenn es um Inspiration geht, jede Tatsache hat ihre Bedeutung und jeder Grundsatz hat seine Bedeutung.
Die Bibel enthält alle Grundsätze, die der Mensch verstehen muss, um entweder für dieses Leben oder für das zukünftige Leben zugerüstet zu sein. Und diese Grundsätze können von allen verstanden werden. Niemand, der den Geist besitzt, ihre Lehre zu würdigen, kann auch nur einen einzigen Abschnitt der Bibel lesen, ohne daraus irgendeinen hilfreichen Gedanken zu gewinnen. Doch die wertvollste Unterweisung der Bibel wird nicht durch gelegentliches oder zusammenhangloses Studium erlangt. Ihr großes System der Wahrheit ist nicht so dargeboten, dass es vom hastigen oder nachlässigen Leser erkannt werden könnte. Viele ihrer Schätze liegen weit unter der Oberfläche und können nur durch eifriges Forschen und fortgesetzte Anstrengung erlangt werden. Die Wahrheiten, die das große Ganze bilden, müssen erforscht und gesammelt werden. Hier ein wenig und da ein wenig. Jesaja 28,10.
Wenn sie auf diese Weise erforscht und zusammengebracht werden, wird sich zeigen, dass sie vollkommen aufeinander abgestimmt sind. Jedes Evangelium ist eine Ergänzung zu den anderen, jede Weissagung eine Erklärung einer anderen, jede Wahrheit eine Entfaltung irgendeiner anderen Wahrheit. Die Vorbilder der jüdischen Heilsordnung werden durch das Evangelium verständlich gemacht. Jeder Grundsatz im Wort Gottes hat seinen Platz, jede Tatsache ihre Bedeutung. Und das vollendete Gesamtgefüge legt in Entwurf und Ausführung Zeugnis von seinem Urheber ab. Ein solches Gefüge könnte kein anderer Geist als der des Unendlichen ersinnen oder gestalten. Education 123.
Tatsache ist, dass der hebräische Ausdruck Ereb Boker in der Bibel 8-mal vorkommt. Er wird stets mit Abend und Morgen übersetzt, mit Ausnahme von Daniel 8,14, wo er mit Tage wiedergegeben wird. Gemäß der Inspiration ist Vers 14 das Fundament und die tragende Mittelsäule des adventistischen Glaubens.
Die Schriftstelle, die mehr als alle anderen sowohl die Grundlage als auch die tragende Mittelsäule des Adventglaubens gewesen war, war die Erklärung bis zu 2300 Abenden und Morgen. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Daniel 8,14. Der große Kampf 409.
Die Tatsache ist daher, dass die Tage in dem Vers das achte Mal sind, dass jener hebräische Ausdruck der sieben Zeiten verwendet wird. Und das biblische Phänomen von Gottes prophetischer Führung der Übersetzer der King-James-Version verband bewusst das biblische Rätsel des Achten, das aus den sieben hervorgeht, mit dem Vers, der eine von zwei Visionen in Kapitel 8 darstellt. Ein in Kapitel 8 mit Vision übersetztes Wort ist das hebräische Wort Chazon und das andere ist Mare. Mare bedeutet Erscheinung. Und die Mare-Vision ist die Vision von Christi Erscheinung im prophetischen Wort Gottes. Die Mare-Vision von Daniel 8,14 weist darauf hin, dass Christus am 22. Oktober 1844 erscheinen und plötzlich zu seinem Tempel kommen sollte. Alle diese Wahrheiten sind Tatsachen und sie stehen in Beziehung zu dem Vers, der die zentrale Säule ist. Und die zentrale Säule ist weder eine Lehre noch eine Prophezeiung, die sich am 22. Oktober 1844 erfüllte. Die Tatsache ist, dass der Vers Christus ist, die zentrale Säule.
Während ich mich in diesem Zustand der Niedergeschlagenheit befand, hatte ich einen Traum, der einen tiefen Eindruck auf mein Gemüt machte. Ich träumte, ich sehe einen Tempel, zu dem viele Menschen strömten. Nur diejenigen, die in diesem Tempel Zuflucht suchten, würden gerettet werden, wenn die Gnadenzeit zu Ende ginge. Alle, die draußen blieben, würden für immer verloren sein. Die Menschenmengen draußen, die ihre verschiedenen Wege gingen, verspotteten und verhöhnten diejenigen, die in den Tempel eintraten, und sagten ihnen, dieser Heilsweg sei eine listige Täuschung, ja, in Wirklichkeit gäbe es überhaupt keine Gefahr, der man entgehen müsse. Sie legten sogar Hand an einige, um sie daran zu hindern, sich in die Mauern zu flüchten.
Aus Furcht, verspottet zu werden, hielt ich es für das Beste, zu warten, bis die Menge sich zerstreut hätte oder bis ich von ihr unbeachtet eintreten könnte. Doch statt abzunehmen, wuchs die Zahl und aus Furcht, zu spät zu kommen, verließ ich eilig mein Haus und drängte mich durch die Menge. In meiner Angst, den Tempel zu erreichen, bemerkte ich das Gedränge, das mich umgab. Weder noch kümmerte es mich.
Beim Betreten des Gebäudes sah ich, dass der weitläufige Tempel von einer einzigen gewaltigen Säule getragen wurde, und an diese war ein Lamm gebunden, ganz zerfleischt und blutüberströmt. Wir, die wir zugegen waren, schienen zu wissen, dass dieses Lamm um unseretwillen zerrissen und zerschlagen worden war. Alle, die den Tempel betraten, mussten vor dasselbe treten und ihre Sünden bekennen. Unmittelbar vor dem Lamm befanden sich erhöhte Sitze, auf denen eine Schar saß, die sehr glücklich aussah. Das Licht des Himmels schien auf ihre Angesichter, und sie priesen Gott und sangen Lieder freudigen Dankes, die wie die Musik der Engel klangen. Dies waren jene, die vor das Lamm gekommen waren, ihre Sünden bekannt, Vergebung empfangen hatten und nun in freudiger Erwartung irgendeines freudigen Ereignisses harrten.
Selbst nachdem ich das Gebäude betreten hatte, überkam mich Furcht und ein Gefühl der Scham darüber, dass ich mich vor diesen Menschen demütigen müsse. Doch schien ich gedrängt zu sein, weiterzugehen, und ich bahnte mir langsam meinen Weg um den Pfeiler, um dem Lamm gegenüberzutreten, als eine Posaune erscholl. Der Tempel erbebte, Triumphrufe von den versammelten Heiligen aufstiegen, ein schreckenerregender Glanz das Gebäude erleuchtete, und dann war alles tiefe Finsternis. Die glücklichen Menschen waren alle mit dem Glanz verschwunden, und ich blieb allein zurück in dem schweigenden Grauen der Nacht. Ich erwachte in seelischer Qual und konnte mich kaum davon überzeugen, dass ich geträumt hatte. Es schien mir, als sei mein Schicksal besiegelt, als habe der Geist des Herrn mich verlassen, um niemals zurückzukehren. Experience in Teachings 24:25.
Wir werden jetzt darin geprüft, ob wir in den Tempel eintreten und danach unsere Sünden bekennen und den Segen seiner Rechtfertigung erlangen werden. Dieser letzte Ruf, in den Tempel einzutreten, ist von Hindernissen umgeben, die unseren persönlichen Eintritt verhindern sollen. Wenn wir jetzt jedoch zögern, werden wir allein in dem stillen Grauen der Nacht zurückgelassen werden. Doch dies ist nicht mein einziger Punkt. Durch die Einfügung der Unterscheidung des Wortes Tage, das das prophetische Rätsel mit sich führt, das die 8 von den 7 ist, wurde auf diesen höchst bedeutsamen Vers eine absichtsvolle Betonung gelegt. Dies ist eines der Räder in der Versiegelungszeit der 144.000. In der Zeit der Versiegelung werden sowohl das protestantische Horn als auch das republikanische Horn des 6. Königreiches der biblischen Weissagung das Rätsel erfüllen, das die 8. von den 7 ist. Von den 8 Präsidenten seit der Zeit des Endes im Jahr 1989 wurde Trump zum 6. König des 6. Königreiches, und nachdem er seine zweite Amtszeit gewonnen hatte, wurde er zur 8., die von den 7 ist. In der Handlung der Vereinigten Staaten, das Edikt von Mailand von 313 zu wiederholen, wird die laodizeische Bewegung der 144.000 zur philadelphischen Bewegung der 144.000 werden. Die Versiegelungszeit findet beim Sonntagsgesetz ihren Abschluss, wo die tödliche Wunde des Papsttums geheilt wird und dieses so das Rätsel von Offenbarung 17 als die 8. erfüllt, die von den 7 ist. Eine Tatsache, dargestellt in einer hebräischen Wendung als ein englisches Wort, bringt den Vers, der die Eröffnung des Gerichts kennzeichnet, in den Vers hinein, der den Abschluss des Gerichts in der Versiegelungszeit der 144.000 kennzeichnet. Jede Tatsache hat ihren Platz, und es gibt im Neuen Testament nur eine einzige Formulierung, in der eine zahlenmäßige Konstruktion einer Zahl mal einer anderen Zahl vorkommt, und im Alten Testament nur zwei. Das Alpha der zahlenmäßigen Konstruktion ist in der Genesis.
Wenn Kain siebenfach gerecht werden soll, so wahrlich Lamech 77-fach. 1. Mose 4,24.
Die numerische Konstruktion des Omega steht im Matthäusevangelium.
Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll mein Bruder gegen mich sündigen und ich ihm vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7. Matthäus 18,21-22.
Diese Stellen stellen das erste und das letzte Mal in der Bibel dar, dass eine Zahl ausdrücklich als mit einer anderen Zahl zu multiplizieren bezeichnet wird. Es gibt viele Zahlen, doch das Alpha der Genesis und das Omega des Matthäus besitzen dieselbe zahlenmäßige Struktur und sie verwenden dieselben beiden Zahlen 7 und 70. Zwischen dem Alpha und dem Omega liegt die Mitte, und der einzige andere Ort, an dem diese numerische Konstruktion vorkommt, ist 3. Mose 25. Dort lauten die beiden Zahlen nicht 7 und 70, sondern 7 mal 7 Jahre.
Und du sollst dir 7 Jahr-Sabbate zählen, 7 mal 7 Jahre. Und die Zeit der 7 Jahr-Sabbate soll dir 49 Jahre betragen. 3. Mose 25,8.
Die mittlere zahlenmäßige Konstruktion verwendet erneut die Zahl 7, jedoch nicht die Zahl 70. Der Abschnitt, in dem sie sich befindet, enthält einen Segen für Gehorsam und ebenso einen Fluch für Ungehorsam. Der Segen der Freilassung der Sklaven und der Wiederherstellung des Landes steht im Gegensatz zu dem Fluch der sieben Zeiten, der in Kapitel 26 des dritten Buches Mose viermal erwähnt wird. Der Segen schloss die Versorgung des Landes durch den Herrn während der Jahre seiner Ruhe sowie einen doppelten Segen im Jubeljahr ein. Und der Fluch in Kapitel 26 ist das Gegenstück in der Bundeswarnung dieser beiden Kapitel. Die mittlere Zahlenkonstruktion erscheint in 3. Mose 25,8, 7 mal 7 Jahre. Sie ist unmittelbar mit dem vierfachen Gericht des 7 mal in 3. Mose 26 verbunden. Somit stellt die mittlere Zahlenkonstruktion sowohl einen Segen als auch einen Fluch dar und bildet im Buch 3. Mose ein doppeltes Zeugnis. Die Zahlenkonstruktion entweder des Segens oder des Fluches des Jubeljahres ist zwischen das Gericht Lameks und Jesu Bestimmung der Grenze der Gnadenzeit gestellt. Alle drei zusammen kennzeichnen eine Grenze der Gnadenzeit, die, wenn sie abgeschlossen ist, eine Klasse offenbaren wird, die gesegnet ist, und eine Klasse, die verflucht ist. Das Alpha und Omega, die die Botschaften des ersten und des dritten Engels darstellen, weisen auf 490 als das Symbol der Gnadenzeit hin. Wenn dies mit dem Fluch oder dem Segen des Jubeljahres verbunden wird, gewinnen die Tatsachen an Bedeutung, während wir uns dem Studium von Hesekiel Kapitel 1, Vers 1 nähern, das Hesekiel in das 30. Jahr des 17. Jubeljahrzyklus stellt.
Jener Jubelzyklus endete am 22. Oktober 573 vor Christus und war nicht nur ein Typus für den 22. Oktober 1844, sondern auch für das bald kommende Sonntagsgesetz. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2026, dem 47. Jahr des 70. Jubelzyklus. Dieser Jubelzyklus ist durch den 17. Jubelzyklus vorgebildet worden, als Hesekiel im 30. Jahr stand. Er stand im Tempel und stellte die 144.000 dar, die durch den Glauben am Ende des Gerichts in das Allerheiligste eingetreten sind, wie es auch die Treuen nach dem 22. Oktober 1844 taten. Die Tatsache zu verfehlen, wo sich Hesekiel in Kapitel 1, Vers 1 in der prophetischen Geschichte befindet, heißt, seine Orientierung zu verlieren.
Nachdem Hesekiel die Herrlichkeit des Herrn am Fluss Kebar gesehen hat, wird er wie Daniel, Jesaja und Johannes in den Staub gedemütigt. Sodann enthalten alle vier Beispiele Elemente der Salbung derer, die die Botschaft einer Gemeinde verkündigen sollen, die weder sehen noch hören wird.
Im Buch Hesekiel gibt es 6 Datumsangaben, die Jerusalem betreffen. Zuvor haben wir bereits die erste und die letzte Datumsangabe behandelt, die sich in Kapitel 1, Vers 1 und 2 und sodann in Kapitel 40, Vers 1 finden. Ich habe die zweite Datumsangabe, die sich in Kapitel 8, Vers 1 findet, behandelt, jedoch nur in ihrer symbolischen Darstellung und ohne sie im Zusammenhang mit der Belagerung und Zerstörung Jerusalems zu verorten. Und um diese Achse kreist das ganze Buch. Jerusalem wurde gegen Ende des Jahres 586, 585 vor Christus zerstört. Und in Hesekiel 33, 21 trifft ein Flüchtling mit der Nachricht vom Fall Jerusalems ein.
Und es geschah im 12. Jahr unserer Gefangenschaft, im 10. Monat, am 5. Tag des Monats, da kam einer, der aus Jerusalem entkommen war, zu mir und sprach: Die Stadt ist geschlagen. Und die Hand des Herrn war am Abend über mir gekommen, ehe der Entflohene kam, und er hatte meinen Mund geöffnet, bis jener am Morgen zu mir kam, und mein Mund wurde geöffnet, und ich war nicht mehr stumm. Hesekiel 33, 21, 22.
Im 12. Jahr wurde die Stadt geschlagen, und Hesekiel ist dann frei, aus eigenem Antrieb zu reden. Die Vision in Hesekiel Kapitel 8 war im 6. Jahr, also ungefähr 6 Jahre, bevor die Stadt geschlagen wurde.
Und es geschah im 6. Jahr, im 6. Monat, am 5. Tag des Monats, als ich in meinem Haus saß und die Ältesten von Juda vor mir saßen, da fiel dort die Hand Gottes des Herrn auf mich. Hesekiel 8,1.
Im folgenden Jahr, dem 7. Jahr, suchten die Ältesten Hesekiel auf, um den Herrn zu befragen.
Und es geschah im 7. Jahr, im 5. Monat, am 10. Tag des Monats, da kamen etliche von den Ältesten Israels, um den Herrn zu befragen, und setzten sich vor mich hin. Hesekiel 20,1.
Dann begann im 9. Jahr die 1,5-jährige Belagerung.
Wieder im 9. Jahr, im 10. Monat, am 10. Tag des Monats, erging das Wort des Herrn an mich also. Menschensohn, schreibe dir den Namen des Tages auf, eben dieses selbigen Tages. Der König von Babylon hat sich eben an diesem selbigen Tage gegen Jerusalem gelagert. Hesekiel 24, 1-2.
Jedes dieser Daten stellt spezifische Wegmarken der letzten Tage dar, denn Paulus sagt, dass das alte Israel ein Beispiel für diejenigen ist, die am Ende der Welt leben.
Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder, und sie sind zu unserer Ermahnung geschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, 11 und 12.
Alle sechs Daten, die Jerusalem betreffen, liegen zwischen dem ersten Datum in Kapitel 1, Vers 1 und dem letzten Datum in Kapitel 40, Vers 1. Diese beiden Daten kennzeichnen das fünfte Jahr aus Kapitel 1, das 592 vor Christus war, und das 25. Jahr aus Kapitel 40, das 573 vor Christus war. Auf der Ebene von Linie auf Linie hat Hesekiel eine Linie für Ägypten, die den Bezug auf Tyrus einschließt, und eine Linie für Jerusalem. Die Linie Ägyptens hat sieben direkte Wegmarken, wenn Tyrus einbezogen wird, und Jerusalem hat sechs. Zu diesen beiden Linien kommen die Linie Josias und der 17. Jubelzyklus hinzu. Doch die Linie, die ohne ein direktes Datum dargestellt wird, findet sich in Kapitel 4, und die Linie von Kapitel 4 besitzt mehrere der Räder, die Hesekiel sah, als er in das Allerheiligste blickte. Sie ist außerdem mit mehreren symbolischen Wahrheiten beladen.
430.
Die Zahl 430 stellt den ewigen Bund dar, und in Kapitel 4 wird Hesekiel vom Herrn als ein lebendiges Gleichnis gebraucht, ein Gleichnis, das die Zahl 430 einschließt.
Und du, Menschensohn, nimm dir einen Ziegelstein, lege ihn vor dich hin und zeichne darauf die Stadt, nämlich Jerusalem, und belagere sie und baue gegen sie einen Belagerungsturm und schütte gegen sie einen Wall auf. Schlage auch ein Lager gegen sie auf und stelle ringsum Sturmböcke gegen sie auf. Nimm dir ferner eine eiserne Pfanne und stelle sie als eine eiserne Mauer zwischen dich und die Stadt und richte dein Angesicht gegen sie, so wird sie belagert sein. Und du sollst sie belagern. Dies soll ein Zeichen sein für das Haus Israel. Lege dich auch auf deine linke Seite und lege die Schuld des Hauses Israel auf sie. Nach der Zahl der Tage, die du darauf liegen wirst, sollst du ihre Schuld tragen. Denn ich habe dir die Jahre ihrer Schuld auferlegt, entsprechend der Zahl der Tage, 390 Tage. So sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen. Und wenn du diese vollendet hast, so lege dich wiederum auf deine rechte Seite und du sollst die Schuld des Hauses Juda 40 Tage tragen. Je einen Tag habe ich dir für ein Jahr bestimmt. Darum sollst du dein Angesicht gegen die Belagerung Jerusalems richten und dein Arm soll entblößt sein und du sollst gegen sie weissagen. Und siehe, ich will dir Fesseln anlegen, sodass du dich nicht von einer Seite auf die andere wenden kannst, bis du die Tage deiner Belagerung vollendet hast. Hesekiel 4, 1-8.
Die Belagerung Jerusalems, wie sie durch Hesekiel veranschaulicht wird, ist ein Zeichen, ebenso wie die im Jahr 66 von Cestius gegen Jerusalem geführte Belagerung. In ihrem Kommentar dazu, dass Jesus die Zerstörung Jerusalems bezeichnete, teilt uns Schwester White mit, dass die direkte Erfüllung der Zerstörung Jerusalems in den letzten Tagen liegt. Das Zeichen der Zerstörung durch die zwei Zeugen, dargestellt durch Nebukadnezar und Cestius, weist darauf hin, dass das Zeichen der Belagerung das Zeichen des nahenden Sonntagsgesetzes ist.
Ein Tag für ein Jahr.
In der Textstelle, die wir betrachten, erkennen wir auch den omega-biblischen Bezug auf die vorrangige Regel prophetischer Auslegung William Millers in der grundlegenden Bewegung der ersten und zweiten Engelsbotschaft. Das Alpha des Tag-für-Jahr-Prinzips war ebenfalls ein Omega-Symbol, denn das Alpha des Tag-für-Jahr-Prinzips wurde im Buch Numeri als die zehnte und letzte Prüfung dargelegt, die Israel nicht bestand und dadurch den Tod in der Wüste während der 40 Jahre der Wüstenwanderung über sich brachte.
Und eure Kinder sollen 40 Jahre in der Wüste umherziehen und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Nach der Zahl der Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, nämlich 40 Tage, je ein Tag für ein Jahr,
sollt ihr eure Missetaten tragen, nämlich 40 Jahre, und ihr sollt meinen Vertragsbruch erkennen. Ich, der Herr, habe geredet. Wahrlich, ich werde dies an dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden, und dort sollen sie sterben. 4. Mose 14, 33 bis 35.
Die prophetischen Implikationen, dass das Tag-für-ein-Jahr-Prinzip in der endgültigen Rebellion des zehnschrittigen Prüfungsprozesses, beginnend mit dem Durchzug durch das Rote Meer, erkennbar wird und dass eben dieses Prinzip erneut verkündigt wird, als Jerusalem belagert und zerstört werden soll, müssen auf die Stelle, die wir betrachten, bezogen und darin angewandt werden, ebenso wie die Bedeutung dessen, dass die Belagerung das Zeichen ist. Die historische Linie, die zusammengeführt wird, wenn die Belagerung Jerusalems als Zeichen verwendet wird, muss erkannt werden, denn sie wird gewissermaßen zu einer Achse und bildlich gesprochen sind an das Zeichen der Belagerung viele Speichen angefügt. Das Zeichen der Belagerung ist vielleicht die wichtigste Stelle im Buch Hesekiel und das Zeichen ermöglicht es dem Löwen aus dem Stamm Juda, Vollkommenheit aus dem hervorzubringen, was Hesekiel zunächst als Verwirrung erschien. Das Zeichen der Belagerung, das Jahr-für-einen-Tag-Prinzip und die durch die Belagerung zusammengeführten prophetischen Linien müssen in dem Zusammenhang betrachtet werden, dass 430 den ewigen Bund darstellt.
Der Bund.
Und er sprach zu Abram: Du sollst gewisslich wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist, und sie werden ihnen dienen, und man wird sie 400 Jahre bedrücken. 1. Mose 15,13.
Der Herr trat mit Abraham in einem dreistufigen Vorgang in den Bund ein, und der erste dieser drei Schritte schloss die Weissagung ein, dass Abrahams Nachkommen 400 Jahre lang Gefangene in Ägypten sein würden. Im zweiten Schritt wurde Abraham das Gebot der Beschneidung gegeben, und der dritte Schritt war die Opferung Isaaks auf dem Berg Moria. 400 Jahre wurden im Alpha der drei Schritte bezeichnet, die der Herr unternahm, als er ein auserwähltes Volk erweckte und mit ihm in den Bund trat. Dieses auserwählte Bundesvolk wurde bei der Steinigung des Stephanus im Jahr 34 von Gott geschieden und danach bezeichnete Paulus, der auserwählte Apostel für die Heiden, jene 400 Jahre als 430 Jahre.
Das aber sage ich, den Bund, der zuvor von Gott in Christus bestätigt worden ist, kann das Gesetz, das 430 Jahre danach kam, nicht ungültig machen, sodass die Verheißung außer Kraft gesetzt würde. 1. Mose 3,17.
Die Zahl, die den Bund repräsentiert, ist 430. Doch die beiden Zeugen, Abram und Saul, deren Namen jeweils in Abraham und Paulus geändert wurden, kennzeichnen zwei unterschiedliche Zeitabschnitte, die zusammen die Gesamtzahl von 430 bilden. Wenn Gott den Namen einer Seele ändert, ist dies ein Symbol einer Bundesbeziehung zwischen dieser Seele und Gott. Die 430 Jahre sind daher eine Summe, die durch die Addition zweier unterschiedlicher Zahlen entsteht, wie bei Abrahams 400 und dem hinzugefügten 30 des Paulus. Hesekiel lag 390 Tage auf seiner linken Seite und danach 40 Tage auf seiner rechten. Damit werden zwei Zahlen gekennzeichnet, deren Gesamtsumme 430 beträgt. In 1. Mose, Kapitel 11, kennzeichnet der unmittelbar nach der Flut durch den Aufruhr Nimrods zustande gebrachte Bund des Todes die Unterscheidung zwischen zwei Bünden. Die Bestandteile des Turms zu Babel zeugen von einem satanischen Rette-dich-selbst-Bundesvolk, das gerichtet und zerstreut werden sollte. In demselben Kapitel wird die Geschlechterfolge der Hebräer mit der Geburt Ebers eingeführt und markiert den Beginn eines erwählten Volkes, das den Bund des Lebens repräsentieren sollte, im Gegensatz zu Nimrods Bund des Todes.
Und Eber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Und Eber lebte, nachdem er Peleg gezeugt hatte, 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Peleg lebte 30 Jahre und zeugte Reu. 1. Mose 11, 16 bis 18.
Im 10. Kapitel der Genesis werden Eber und Peleg erstmals erwähnt.
Und Eber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. 1. Mose 10, 25.
Peleg bedeutet Teilung oder Spaltung. Und in den Tagen Pelegs wird die Scheidung zweier Klassen von Bundesvolk durch die Geschichte vom Turm zu Babel und durch Nimrods Empörung gekennzeichnet.
Eber wurde 464 Jahre alt, doch nachdem Peleg, Teilung, geboren war, lebte er 430 Jahre. Jede Tatsache hat ihre Bedeutung, und 430 ist die Zahl, die Paulus der Bundesverheißung Abrahams zuweist. Obwohl die Zahl 430 mit Ebers Leben nach der Geburt Pelegs verbunden ist, werden die ersten 34 Jahre seines Lebens als 34 Jahre ausgedrückt, was selbstverständlich 34 Jahre sind. Doch in der bloßen Wiedergabe dieser 34 Jahre liest es sich als 34, 430. Dann kamen 430 und sodann lautet die erste Angabe von Pelegs Leben 30.
Eber ist die Wurzel des Namens Hebräer. Und dies ist die erste Erwähnung der Hebräer, die das erwählte Volk des Bundes sein sollten. Eber bedeutet hinübergehen und ist damit ein Sinnbild des Bundesvolkes, das von der Erde zur neuen Erde hinübergeht, so wie Abrahams Kinder es taten, als sie das Rote Meer in das verheißene Land hinein durchschritten. Die 40-jährige Wüstenwanderung hemmte dieses Hinübergehen, doch am Ende der 40 Jahre gingen sie über den Jordan in das verheißene Land, wodurch das endgültige Hinübergehen des Volkes Gottes vorgebildet wurde. Peleg steht für die geschichtliche Epoche, in der die Teilung der Menschheit in zwei Bundesvölker erstmals beim Turm Nimrods erfolgte. Das Sinnbild von Nimrods Todesbund ist Verwirrung, und das Sinnbild des hebräischen Lebensbundes sind die 430 Jahre von Ebers Leben vor der durch Peleg dargestellten Teilung. Der Name Peleg kennzeichnet zudem eine symbolische zahlenmäßige Wahrheit, denn die 430 Jahre Ebers werden in zwei Zahlen geteilt und Peleg stellt eine Unterscheidung der 400 von der Zahl 30 dar.
430 besteht aus zwei Teilen, den 400 Jahren von Abrahams Bund zusammen mit den zusätzlichen 30 Jahren, die von Paulus gekennzeichnet wurden. Die Zunahme der Erkenntnis, die die abschließende Erweckung des Volkes Gottes hervorbringt, wird in Daniel Kapitel 12 dargestellt, wo das zweiteilige Symbol des ewigen Bundes ausdrücklich bezeichnet wird, und es wird in den Versen 9 und 11 dargelegt.
Und er sprach: Geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele werden gereinigt und weiß gemacht und geläutert werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln, und keiner der Gottlosen wird verstehen, die Verständigen aber werden verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, sind es 1290 Tage. Daniel 12, 9-11.
Die letzte Entsiegelung, die einen dreistufigen Prüfungsprozess hervorbringt, der in Vers 10 mit den Worten geläutert und gereinigt und geprüft dargestellt wird, steht mit den 1290 Jahren in Verbindung. Das Verständnis der Pioniere hinsichtlich dieses Verses lautet, dass die Beseitigung des Widerstandes des Heidentums im Jahre 508 einen 30-jährigen Prozess einleitete, der zur Aufrichtung des Papsttums als des fünften Königreiches der biblischen Prophetie im Jahre 538 führte, das dann als das fünfte Königreich der biblischen Prophetie herrschte, bis die 1260 Jahre im Jahre 1798 zu Ende gingen. Die 30 Jahre von 508 bis 538 werden auch von Paulus in 2. Thessalonicher als ein Abfall zuvor dargestellt.
Im 2. Thessalonicher Brief ist das Thema die Beziehung zwischen dem heidnischen Rom und dem päpstlichen Rom, dem 4. bzw. 5. Reich der Weissagung. In diesem Kapitel des Thessalonicher Briefes entdeckte William Miller, dass das Tägliche im Buch Daniel das heidnische Rom darstellte. Und Miller erkannte ferner, dass das Tägliche in Daniel stets in Verbindung mit dem Gräuel oder der Übertretung der Verwüstung dargestellt wird. Der Gräuel und die Übertretung der Verwüstung im Buch Daniel entsprechen dem, was Johannes im Buch der Offenbarung jeweils als das Bild des Tieres und das Mahlzeichen des Tieres bezeichnet.
William Miller gründete die meisten, wenn nicht alle, seiner prophetischen Anwendungen auf seine Identifizierung zweier verwüstender Mächte, dargestellt als das Tägliche, das heidnische Rom, und die zweite verwüstende Macht, die auf zweierlei Weise ausgedrückt wird, als die Übertretung der Verwüstung, die Verbindung von Kirche und Staat, in der Offenbarung als das Bild des Tieres, die päpstliche prophetische Struktur, und als der Gräuel der Verwüstung, die Sonnenanbetung, in der Offenbarung als das Mahlzeichen des Tieres. Das Verständnis, das Miller aus der Darstellung des Paulus in 2. Thessalonicher ableitete, war ein vorrangiges, grundlegendes Verständnis Millers,
der das Sinnbild der Grundlagen des Adventismus ist. Paulus erklärt, dass diejenigen, die die in Kapitel 2 des 2. Thessalonicher Briefes dargestellte Wahrheit nicht lieben, diejenigen sind, die einer starken Verblendung anheimfallen.
In den drei Versen Daniels, Daniel 12, 9 bis 11, kann das symbolische Verständnis in den letzten Tagen die Anwendung von Zeit nicht einschließen, denn seit dem 22. Oktober 1844 ist die Anwendung prophetischer Zeit nicht länger gültig. Die Verse 9 bis 11 stellen zwei unterschiedliche Zeiträume von 30 Jahren und 1260 Jahren dar. Die Zahl 40 und die Zahl 1260 sind beide Symbole einer prophetischen Wüste und sind prophetisch austauschbar. Daher kann 1260 als 40 verstanden werden und 40 ist der Zehnte von 400. Die Verse 9 bis 11 symbolisieren die Zahl des ewigen Bundes, wie sie durch 400 Abraham in Verbindung mit 30 Paulus dargestellt wird. Die durch 1260 dargestellte Wüste entspricht einer Wüste von 40 und 4 ist der Zehnte von 400. 30 ist 30. 430 ergibt sich aus der Zahl 400, die zur Zahl 30 hinzugefügt wird, was in Hesekiel Kapitel 4 als 390 hinzugefügt zur Zahl 40 dargestellt wird.
Die Verse 9 bis 11 in Kapitel 12 stellen die Mitte von drei prophetischen Zeitabschnitten in diesem Kapitel dar und sie sind ein Sinnbild des ewigen Bundes, der in den letzten Tagen entsiegelt wird. Die Entsiegelung der Bedeutung der 430 in den letzten Tagen wird in Kapitel 4 des Hesekiel herbeigeführt.
Der Löwe aus dem Stamm Juda entsiegelt nun die letzte Warnungsbotschaft für jene, die durch Glauben mit Hesekiel, Johannes, Daniel und Jesaja in das Allerheiligste eingetreten sind. Diese Wahrheit wird im Zusammenhang mit der Erhöhung derer erschlossen, die nicht nur als die Verstoßenen Israels, sondern auch als das Banner der 144.000 dargestellt werden. Diese Wahrheit ist in den Zusammenhang des Bundes gestellt, der durch Abrahams 400 Jahre dargestellt wird, in Verbindung mit dem Bund, der durch Paulus 30 Jahre dargestellt wird. Diese Wahrheit wird in den 9-11-Versen von Daniel 12 dargelegt, die die Mitte von drei symbolischen Zeitabschnitten darstellen, welche von den Millariten richtig verstanden wurden. Die mittlere 9-11-Wahrheit, die in Daniel 12 entsiegelt wird, wird in Hesekiels 390 Tagen und 40 Tagen dargestellt. Diese Tage werden Hesekiel im 30. Jahr des 17. Jubeljahrzyklus eröffnet und Hesekiel stellt als Priester das Priestertum der 144.000 dar, die sich in der mittleren Prüfung von drei Prüfungen befinden.
Hesekiel ist innerhalb der Tempelprüfung am 5. Tag des 4. Monats gekennzeichnet, was in der milleritischen Geschichte genau die Mitte, mittendrin, der 7. Monate bezeichnete, die mit der ersten Enttäuschung am 19. April 1844 begann und am 22. Oktober desselben Jahres endeten.
Im Sommer des Jahres 1844, in der Mitte zwischen der Zeit, da man zunächst angenommen hatte, die 2300 Tage würden enden, und dem Herbst desselben Jahres, auf den sie sich, wie später erkannt wurde, erstreckten, wurde die Botschaft in den ausdrücklichen Worten der Heiligen Schrift verkündigt. Siehe, der Bräutigam kommt. Der große Kampf 398.
Der 21. Juli 1844 lag in der Mitte der sieben heiligen Monate. Und an diesem Datum befand sich Samuel Snow im Boston Tabernacle und trug seine Botschaft vom Mitternachtsruf vor. Dort verkündigte er zum ersten Mal in einer öffentlichen Darlegung mit den ausdrücklichen Worten der Schrift: Siehe, der Bräutigam kommt. Wir stehen jetzt sinnbildlich mit Hesekiel im Boston Tabernacle, kurz bevor das Emporheben der Boten des Mitternachtsrufs wie eine Flutwelle ausgeht. Der prophetische Vorgang des Aufrichtens des Banners wird in der prophetischen Linie des Islam in Offenbarung Kapitel 9 dargestellt. Hesekiel Kapitel 4 liefert den zweiten Zeugen und den Abschluss jener Weissagung von 391 Jahren und 15 Tagen. Und dies tut er in Kapitel 4.
Wir werden diese Dinge im nächsten Artikel fortsetzen.